unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Berlin ist der Koalitionsausschuss von Union und SPD zum ersten Mal zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Vor allem dürfte es um Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung gehen, zum Beispiel Steuervorteile für Investitionen. Die Union drängte auf eine weitere Einschränkung der Migration. Die geplanten Veränderungen beim Bürgergeld dürften wohl nicht mehr vor der Sommerpause kommen. Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind.
Ein mutmaßlich chinesischer Hackerangriff gegen das Außenministerium in Tschechien alarmiert die NATO und die EU. Die Attacke hat nach offiziellen Angaben bereits 2022 begonnen. Medieninformationen zufolge konnte China dadurch vermutlich jahrelang E-Mails tschechischer Diplomaten mitlesen. Prag hat wegen des Falls den chinesischen Botschafter einbestellt. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Die Extrakosten werden ab 1. Juli abgeschafft. Alexandra Korolczyk, RBB 24.
Bisher mussten Nutzer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent die Minute Blockiergebühren bezahlen, wenn ihre Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Das soll nun nachts anders werden. Wer ab Juli zum Beispiel um 20 Uhr das E-Auto an den Stadtwerke-Ladestationen anschließt und es um 6 Uhr morgens abholt, zahlt dort lediglich den geladenen Ökostrom.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend weitere Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel, zurzeit am Berliner Mögelsee 17 und Brandenburg an der Havel 19 Grad. Dazu weht ein böiger Südwestwind, nachts lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig bei bis zu 20 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Guten Abend wünsche ich. Gesperrte Straßen, Einschränkungen bei der S-Bahn, viel Polizei. In Berlin-Mitte war es heute ziemlich unmöglich, nicht zu merken, dass der ukrainische Präsident Selenskyj in der Stadt war. Wichtigster Programmpunkt des Besuchs: Selenskys Treffen mit Bundeskanzler Merz. Wichtigstes Thema dabei natürlich die deutsche Unterstützung für das angegriffene Land. Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf fasst den Tag zusammen.
4. Besuch in Berlin und ein neuer Gastgeber.
Lieber Volodymyr, sehr herzlich willkommen in Berlin im Bundeskanzleramt.
Sie duzen sich, schütteln sich fest die Hände zur Begrüßung, umarmen sich aber nicht. Dies ist ein besonderer Gast. Das ist Friedrich Merz anzumerken, der sofort den Bogen schlägt von der Ukraine nach Deutschland.
Die Menschen in der Ukraine halten seit mehr als 3 Jahren dem russischen Angriffskrieg stand. Sie verteidigen ihr Leben, ihr Land und unsere gemeinsame Freiheit.
Empfang mit militärischen Ehren. Selenskyj steht stramm. Merz dreht oft den Kopf. Waren Vorgänger Scholz und Selenskyj beide 1,70 Meter groß und damit buchstäblich auf Augenhöhe, geht der Ukrainer Merz mit seinen 1,98 Meter gerade mal bis zur Schulter. Augenhöhe herrscht trotzdem, das merkt man, zum Beispiel als bei der Pressekonferenz die Übersetzung ukrainisch-deutsch ausfällt.
I think translation is not working. German technology.
It's okay. It's okay. Deutschland.
Ja, Deutschland.
Die Botschaft dieser Panne, wir verstehen uns auch so.
Drei Friedrich.
Lieber Friedrich.
Ja. Drei Friedrich.
Inhaltlich treffen Selenskyj und Merz relativ weitreichende Vereinbarungen. Deutschland wird die Ukraine in der Waffenproduktion unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Das heißt, Deutschland liefert nicht den sogenannten Taurus, also Marschflugkörper, die eine Reichweite von etwa 500 Kilometern haben. Aber es hilft der Ukraine auch im Land selbst, zumindest ähnliche Waffen zu produzieren.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
Merz verweist außerdem auf die Vorbereitung eines weiteren Sanktionspaketes, auf diplomatische Bemühungen, die trotz gegenwärtiger Erfolglosigkeit weiterliefen, und auf neue Finanzhilfen für die Ukraine. Dass all das eine Provokation für Russland ist, das weiß Merz. Wenig später reagiert auch die russische Regierung und wirft ihrerseits Deutschland Kriegstreiberei vor. Und auch Wladimir Selenskyj rückt bei aller Freundschaft und Dankbarkeit, die er gerade Deutschland ausdrückt, nicht von weitergehenden Wünschen ab.
Stärkere Sanktionspakete, man kann damit das Ende des Krieges herbeiführen und weitreichende Waffen, die in Deutschland produziert werden und in anderen Ländern. Natürlich brauchen wir diese Waffen und werden dieses Thema diskutieren.
Dass dies ein besonderer Staatsbesuch ist, sieht und hört man. Hubschrauber kreisen, auf den umliegenden Dächern stehen Scharfschützen. Etwa 2400 Polizisten sind im Einsatz. Einer durchpflügt den Spreebogen beim Kanzleramt auf dem Jetski. Was von dem Besuch bleibt, bei dem Selenskyj auch noch Bundespräsident Steinmeier und deutsche Wirtschaftsvertreter trifft: ein klares Bekenntnis zur deutsch-ukrainischen Partnerschaft, eine ziemlich neue Form genau dieser Partnerschaft und viele Ankündigungen, die in den kommenden Wochen, das wissen Merz und Selenskyj, hinterfragt und überprüft werden.
Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf war das über den Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin. Einschränkungen beim Familiennachzug für Geflüchtete, keine Einbürgerung mehr nach nur 3 Jahren in Deutschland. Das Bundeskabinett hat heute Gesetzesentwürfe für eine schärfere Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Mehr aus dem Hauptstadtstudio dazu von Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann.
2 Jahre lang sollen Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ihren Angehörigen nicht nach Deutschland hinterherziehen dürfen. Bislang konnten pro Monat maximal 1.000 dieser sogenannten Subsidiärschutzberechtigten nach Deutschland kommen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen.
Die Familien erziehen nicht nach. Das bringt die Direktentlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht, um dann genau diesen Mechanismus zu nutzen. Wenn er nicht existiert, kann er nicht genutzt werden. Und deswegen bringt es auch über diese Art und Weise Entlastung.
Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen. Außerdem beschloss das Kabinett das Ende der schnellen Einbürgerung nach nur 3 Jahren. In Zukunft soll es den deutschen Pass erst nach 5 Jahren geben. Damit schafft die schwarz-rote Koalition eine Regelung der Vorgängerregierung wieder ab. Beide Vorhaben entsprechen dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Und dieses Gesetzesvorhaben muss noch vom Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden. Aus dem Hauptstadtstudio war das Anne-Kathrin Mellmann. Es ist eine Zahl, bei der einem fast der Atem stockt. In Frankreich, ganz genau im westfranzösischen Vannes, ist heute ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Kai Rienecker hat Prozess und Urteil für uns verfolgt.
Wie erwartet verhängte das Gericht die in Frankreich mögliche Höchststrafe für sexuelle Vergewaltigung. 2/3 der 20 Jahre Haft muss Joël Escoinec in Sicherheitsverwahrung verbringen. 8 Jahre Gefängnis hat er schon abgesessen. Das Gericht in der Bretagne sah es als erwiesen an, dass Joël Le Squarnec als Chirurg 25 Jahre lang ungehemmt seinen perversen Neigungen in mehreren Provinzkrankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen konnte. Zumeist waren es noch Kinder, die er oft unter Narkose missbrauchte. In 299 Fällen wurde er nun wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Der Arzt hatte selbst akribisch über seine Opfer Buch geführt. Erst nach Jahrzehnten flog er auf, nachdem er sich im Garten an der Nachbarstochter verging. Am Rande der Urteilsverkündung warfen Opfervertreter auf Spruchbändern den zuständigen Ärztekammern eine Mitverantwortung vor. Diese hätten erste Hinweise auf pädophile Neigungen und sexuelle Übergriffe des Chirurgen nicht ernst genommen.
Soweit Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker. Ein Auslandssemester in New York oder als Austauschschüler für ein Jahr in die Rocky Mountains. Ein Traum von vielen, aber das könnte künftig schwieriger werden. Denn US-Präsident Trump hat angeordnet, die Visavergabe für diejenigen zu stoppen, die US-Unis oder Schulen besuchen wollen. Die Antragsteller sollen künftig genauer überprüft werden. Was das genau bedeutet, erklärt unsere Korrespondentin in Washington, Birgit Eger.
Noch arbeitet das US-Außenministerium an den genauen Vorschriften. Aber erstmal ist die Visavergabe unter anderem an Studenten, Gastschüler und Au-pairs gestoppt. Die Sicherheitsüberprüfung, vor allem von Social-Media-Accounts, soll verstärkt werden. Außenamtssprecherin Tammy Bruce erklärte, Es ist das Ziel des US-Präsidenten, das hat auch der Außenminister deutlich gemacht, dass Leute, die hier sind, die Gesetze kennen, dass sie keine kriminellen Absichten haben und dass sie hier etwas beitragen können. Die Details werde ich noch bekannt geben. Aber ich hoffe, Sie verstehen, wer es verdient hat, in das Land zu kommen und wer nicht. Der Stopp sei vorübergehend und gelte nicht für Antragsteller, die schon einen Termin an der Botschaft vereinbart haben, schrieb die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf einen Beamten, der nicht namentlich genannt werden wollte. Juristen kritisieren das Vorgehen scharf. Sie sagen unter anderem, die Überprüfung der persönlichen Social-Media-Posts verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Ausnahmesprecherin Tammy Bruce betonte, wer demnächst in die USA wolle, zum Beispiel zum Studieren, könne seinen Antrag ganz normal stellen. Wenn Sie ein Visum beantragen wollen, folgen Sie dem normalen Prozess, den normalen Schritten. Erwarten Sie aber, dass Sie überprüft werden. Und dann machen wir von da aus weiter. US-Präsident Donald Trump hat sein Vorgehen gegen Hochschulen in den vergangenen Tagen nochmal verschärft. Vor allem die 8 Elite-Universitäten der sogenannten Ivy League haben es ihm angetan. Bereits 2,6 Milliarden US-Dollar, etwa 2,3 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen wurden ihnen schon gestrichen. Die Unis würden zu wenig gegen Antisemitismus tun, so Trumps Begründung. Und die Top-Uni Harvard sei eine linksextreme Institution. In Harvard studieren nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zurzeit fast 550 Deutsche. Insgesamt lebten im vergangenen Schuljahr rund 1 Million ausländische Studierende in den USA. Mehr als die Hälfte von ihnen kommt aus Indien oder China. Mit ihren Studiengebühren tragen sie einen wesentlichen Teil zur Finanzierung der amerikanischen Hochschulen bei.
Aus Washington die Informationen von Birgit Eger. 13 Minuten nach 6 ist es RB24 Inforadio Verkehrsservice. Eine frische Warnmeldung von der A10. Vorsicht bitte. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Jenshagen und Rangsdorf. Da befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken und mittleren Spur. Seit mehreren Wochen schon bewegte sich der Berg oberhalb des Schweizer Dorfes Blatten im Kanton Wallis. Der Gletscher war in Bewegung. Vorige Woche nun wurde das Dorf wegen des drohenden Bergrutsches komplett evakuiert. Und das war gut so, wie sich jetzt zeigt, denn der Gletscher ist abgestürzt. Aus der Schweiz, Katrin Hondl.
Der befürchtete große Gletscherabbruch ereignete sich am Nachmittag gegen 15.30 Uhr. Auf Videos ist zu sehen, wie in einer enormen Staubwolke gigantische Schuttmassen ins Tal donnern. Laut den Einsatzkräften vor Ort hat die Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll das Dorf Blatten erreicht. Das Unfassbare ist eingetreten, meldete die Gemeinde per App. Ein großer Teil des Dorfs sei getroffen worden, mehrere Häuser wurden verschüttet, so der regionale Führungsstab. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Einsatzkräfte und Behörden seien nun dabei, sich ein genaueres Bild von der Lage zu machen. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten und auch alle Tiere hatten wegen des drohenden Bergsturzes das Dorf schon vor 9 Tagen verlassen müssen und wurden in den Nachbarorten in Sicherheit gebracht.
Wie gesagt, eine gute Maßnahme. Der große Bergrutsch in Blatten ist also passiert, aus der Schweiz berichtete Katrin Hoffmann. Damit zu Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und zum Tennis. Der eine weiter, die andere raus. Die deutsche Bilanz bei dem French Open ist heute 50-50. Während Daniel Altmaier in die dritte Runde eingezogen ist, hat sich Eva Lys als letzte DTB-Frau aus dem Turnier verabschiedet. Guido Ringel in Paris. Beginnen wir mit dem Positiven. Daniel Altmaier kann also nicht nur Favoriten stürzen, sondern auch als Favorit gewinnen. Ist das die Erkenntnis des Tages, aus seiner Sicht zumindest?
Ja, und das ist eine wesentliche Erkenntnis, denn es ist schwierig für ihn manchmal gewesen, wenn es darum ging, ein gutes Ergebnis auch zu bestätigen. Und das war bei Daniel Altmaier aber jetzt der Fall. Er hat eben nicht nur Taylor Fritz in der ersten Runde besiegen können, sondern jetzt auch heute Vít Kopřiva aus Tschechien. Die beiden sind, sagen wir mal, ähnlich positioniert in der Weltrangliste. Die trennen nur so rund 20 Plätze. Also ein Duell, wie es mal so schön heißt, auf Augenhöhe. Und das muss man erstmal schaffen. Altmaier heute bei widrigen Bedingungen, Wind, Regenunterbrechung. Dann kam die Sonne raus. Der Platz war schwierig zu bespielen mit so seinen kleinen Problemen. Nicht so souverän wie in der Runde zuvor, aber letztlich doch erfolgreich, weil er die Ruhe bewahrt hat, die Konzentration hatte. Und der Lohn dafür ist der Sprung in die dritte Runde.
Gespielt und gewonnen hat heute auch der Titelverteidiger und Top-Favorit Carlos Alcaraz. War das eine souveräne Vorstellung vom ja immer noch jungen Spanier?
Ja, eine kleine Einschränkung. Fabian Marojan aus Ungarn war sein Gegner heute. Er hat einen Satz abgegeben. Der große Favorit hier auf den Titel, Carlos Alcaraz, hier hat auch Titelverteidiger mit guten Ergebnissen in dieser Saison. Und der Spanier, gerade mal Anfang 20, ist einer, der, ich will es mal so sagen, auch noch immer Matchpraxis sammelt. Bei allen Grand-Slam-Siegen, die er schon eingefahren hat und bei allen Erfolgen. Aber es ist eben gerade bei einem Grand-Slam-Turnier, bei einem so langen Turnier nicht selbstverständlich, dass alles funktioniert, auch bei einem Superstar nicht. Und insofern sei ihm diese kleine Schwächephase heute, dieser Satzverlust gegen Marojan, verziehen. Insgesamt war es wieder ein sehr imposanter Auftritt. Er ist sehr schnell auf den Beinen, trifft fast jeden Ball, kann auch aus jeder Situation Druck entwickeln. Also Alcaraz hat hier bislang, und ich habe viel gesehen, das beste Tennis gezeigt.
Kommen wir zu den Frauen und zu Eva Lys. Du hattest ihr heute den Sieg zugetraut, gestern die Prognose von dir. Was ist da heute schiefgelaufen?
Ja, sie war nicht gut drauf, unkonzentriert, kein Rhythmus, kein Gefühl richtig für den Platz und für die Schläge. Ihre Gegnerin war Victoria Mboko aus Kanada, eine junge Frau, 18 Jahre, nicht in den ersten 100 der Weltranglisten. Zum ersten Mal überhaupt bei einem Grand-Slam-Turnier musste sich auch schon durch die lange Qualifikation hier kämpfen. Und Eva Lys hätte das eigentlich mit dem Selbstbewusstsein aus dem Sieg der ersten Runde packen müssen. Sie ist deutlich besser und erfahrener vor allem auch auf der Tour unterwegs. Aber sie war heute nicht so richtig da, hat nie einen ordentlichen Schwung bekommen. Mboko hingegen mit viel Selbstvertrauen und viel Tempo auch. Viele sagen, das wird die neue Serena Williams und die Anlagen dafür hat sie auch. Lys war aber heute überfordert und deswegen ist sie als letzte deutsche Frau zumindest ausgeschieden. Also die letzten Deutschen im Turnier sind zum einen Daniel Altmaier und dann Alexander Zverev, der spielt morgen wieder.
Vielen Dank, hier Guido Ringel. Und der Hinweis schon einmal, Alexander Zverev morgen auf der roten Asche von Roland Garros, dann auch wieder live mit dem Kollegen. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit einem Ausblick, der viele jetzt schon besorgt, nämlich mit der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Das ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Dafür soll die gesamte Strecke ab August für 9 Monate gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet, aber inzwischen üben die Länder Kritik. Unser Reporter Kaveh Koroshi mit den Einzelheiten.
Die Totalsperrung trifft auch Gleise, auf denen Regionalbahnen rollen. Viele Orte werden damit komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Zum Beispiel Wittenberge in der Prignitz. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Doch Pendler, die bislang von Wittenberge zum Berliner Hauptbahnhof etwa 50 Minuten brauchen, wären nach dem jetzigen Konzept viel länger unterwegs, rund 3 Stunden. Viele, die in Wittenberge arbeiten, wohnen in Berlin, sagt Bürgermeister Oliver Herrmann. Er fürchtet, die könnten sich dann aber nach einem neuen Job umschauen.
Es gibt schon auch Hinweise darauf, dass gerade hochqualifizierte Fachkräfte, Ingenieure im Bahnwerk, also selbst bei der Bahn selbst, wir haben ein großes Bahnwerk hier, oder eben auch Ärzte dann eben überlegen, ob sie das auf sich nehmen oder ob sie nicht doch sich anders orientieren.
Die Bahn erklärte auf Anfrage schriftlich, die Reisenden blieben mobil. Es würden 170 Busse zum Einsatz kommen, die täglich 86.000 Kilometer zurücklegen werden. Die betroffenen Bundesländer sind dennoch nicht überzeugt. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium haben sich nun 7 Landesverkehrsministerien zu Wort gemeldet, darunter auch aus Berlin und Brandenburg. Sie fordern vom Bundesverkehrsminister Schnieder, die Deutsche Bahn muss zu einem angemessenen Schienenersatzverkehr verpflichtet werden und der Bund soll das Geld dafür bereitstellen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums wies den Vorwurf zurück. Die Finanzierung erfolge auf der gesetzlichen Grundlage und die sieht vor, dass der Bund 40% übernehme. Die Länder tragen 50% der Kosten und die Bahn 10%.
Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Doch nicht nur der Schienenersatzverkehr steht in der Kritik. Es wird auch befürchtet, dass die Modernisierung der Strecke zu kurz kommt. Neue Technik, etwa bei der Zugsicherheit, soll teilweise erst nachträglich in den 2030er Jahren eingebaut werden.
Ab August also 9 Monate Totalsperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Kavi Koroschi über die lauter werdende Kritik. Wer schwarz arbeitet, dem geht es nicht unbedingt um das schnelle Bargeld auf die Hand. Viele würden gerne legal arbeiten, aber der Arbeitgeber oder die Lebenssituation machen das schwer möglich. Auf diese Probleme soll der Aktionstag Schwarzarbeit in Brandenburg aufmerksam machen. Zoll- und kommunale Behörden statteten unangekündigte Besuche ab, um Täter zu finden, aber eben auch um aufzuklären. Ein Fokus liegt dabei auf Barbershops, deren Zahl immer mehr zunimmt. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich umgehört.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten. Wir haben tatsächlich in Cottbus 2 Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Shaher bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Shaher.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ne, ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines Meisterbriefes sei für die meist nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so René Land. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema des In-Arbeit-Bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat es ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Shaher würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Der Aktionstag Schwarzarbeit aus Potsdamer, das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Handy und Schule, meistens ist das keine gute Kombi. Die Smartphones lenken ab, Lehrerinnen und Lehrer nervt das schon seit langem. Brandenburg hat jetzt entschieden, ab kommendem Schuljahr sind an den Klassen 1 bis 6 Handys verboten. Das hat Bildungsminister Freiberg von der SPD heute bekannt gegeben. Wie diese Entscheidung in den Schulen und bei Eltern ankommt, das fasst rbb24-Reporter Toni Schmidt zusammen.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor, gerade an den Grundschulen, sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreis Elternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt, sieht die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Positive Reaktionen kommen auch aus Berlin-Wilmersdorf. Je älter die Schüler, umso wichtiger wird ihr Handy in ihrem Alltag. Deshalb werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium die Handys vor dem Unterricht abgegeben und im Sekretariat verwahrt. Schulleiter Marc-Thomas Bock.
Wir haben eine Plus-Minus-Liste gemacht und die Minus-Liste bei Handygebrauch ist ellenlang. Mein Vorschlag wäre tatsächlich eine einheitliche Regelung für ganz Berlin. Die einzige Ausnahme, Handys zu benutzen, wäre tatsächlich mit einem gezielten pädagogischen Konzept in Unterrichtsstunden, wo dann meinetwegen eine Unterrichtseinheit mit Handys, mit Recherche und so weiter stattfinden sollte. Ansonsten, wir sind wirklich der festen Überzeugung, brauchen Handys in der Schule nicht zu sein, muss ich einfach so sagen.
Soweit so einfach umgesetzt in Eigenverantwortung der Schule. Und genau das ist die Marschroute von Bildungssenatorin Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin lässt über ihren Sprecher mitteilen.
In Berlin gibt es kein landesweites Verbot für die Nutzung von Handys an Schulen. Vielmehr gilt das schulgesetzlich verankerte Prinzip der Eigenverantwortung. Jede Schule kann selbst regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen.
Die Schulsenatorin warnt vor, so wörtlich, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen.
Debatte um ein Handyverbot an Schulen. Die Informationen von Toni Schmidt. Und jetzt noch zu einem legendären Bau, zum Freizeit- und Erholungszentrum Kurz Veetz in der Berliner Wuhlheide. Der weitläufige Komplex wurde 1979 eröffnet, also in der DDR. Und er gilt als ikonisch für die DDR-Architektur. Deswegen jetzt Denkmalschutz. Mehr von rbb-Reporterin Kirsten Buchmann.
Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, nennt das Gebäude ein Juwel der DDR-Architektur mit Elementen, die über den damaligen Zeitgeist hinausgingen.
Insofern ist es auch ein Beispiel dafür, dass auch in solchen Systemen wie der DDR sich Freiräume entwickeln können, auch bei der Architektur.
Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagt, das Gebäude sei 1979 als FDJ-Pionierpalast eingeweiht worden. Viele seien von Kindheit an mit ihm verbunden. In der Nachwendezeit sei es komplett neu entwickelt worden zu einem lebendigen Lern- und Bildungsort sowie einem Ort der Demokratieförderung. Ein Beispiel dafür sei die Veranstaltung Veetz City.
Wo Kinder quasi den Bürgermeister stellen oder die Bürgermeisterin, den Finanzsenator, die Finanzsenatorin, also quasi den Senat abbilden und wie eine richtige Stadt sozusagen leben mit einer Bank, mit Lebensmittelmärkten.
Das alles geschieht in und um das rund 46 Jahre alte Gebäude, das von dem Architekten Günter Stahn entworfen wurde. Landeskonservator Christoph Rauhut sagt, es sei unter anderem die Materialwahl, wie die Lärchenholzfassade, die eine damalige Auseinandersetzung der Architektur mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto zeige. Das sei in der DDR durchaus so gewollt gewesen, um sich im Reigen der internationalen Gemeinschaft präsentieren zu können.
Der Charakter des Gebäudes als ein internationales Prestigeprojekt untermauert auch der zweigeschossige Bereich für Kosmonautik. Hier war ein Raumfahrtsimulator untergebracht, der im Beisein von Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Raumfahrer, eingeweiht wurde.
Zum Veetz gehören außerdem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Der Denkmalschutz hat nun für das Veetz zur Folge, dass mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden müssen.
Das Veetz in der Wuhlheide steht also jetzt unter Denkmalschutz, Kirsten Buchmann informierte. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Staus in Brandenburg, westliche A10 Richtung Dreieckhaveland zwischen Dreieckwerder und Leest, eine Stunde plus. Südliche A10 in Richtung Frankfurt-Oder nach Unfällen zwischen Genshagen und Königs-Wusterhausen gut 30 Minuten mehr. In weiten Teilen Berlins entspannt sich die Situation. Vor allem in der Innenstadt gibt es aber noch einige Staus. Stauschwerpunkte sind rund um den Tiergarten und das Regierungsviertel, das Schlesische Tor und die Elsenbrücke sowie die Umfahrungen der maroden Wuhlheide. Brücke. Geduld benötigen Sie darüber hinaus auf der A113 Stadt auswärts bis Adlershof dauert es aktuell 15 Minuten länger. In Neukölln ist die Hermannstraße wegen einer Demonstration bis 22.30 Uhr zwischen Flughafen und Herfurtstraße in Richtung Britz gesperrt. Wittenau, der Eichborndamm ist wegen eines Unfalls zwischen Alt-Wittenau und Rathauspark voll gesperrt. Und aktuell ist zur S-Bahn wegen einer technischen Störung an einem Bahnübergang ist der Zugverkehr der Linie S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord unterbrochen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Damit könne sich die Ukraine vollumfänglich verteidigen, so Merz. Also auch militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebietes ins Visier nehmen. Russlands Weigerung, Gespräche über eine friedliche Lösung zu führen, werde laut Merz jetzt Konsequenzen haben. Die Ukraine sei zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand bereit. Moskau dagegen spiele auf Zeit.
In Berlin ist der Koalitionsausschuss von Union und SPD zum ersten Mal zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Aus dem Hauptstadtstudio Marek Walde.
Ganz oben auf der Liste dürften Maßnahmen stehen, die die Wirtschaft wieder in Schwung bringen sollen, zum Beispiel durch Steuervorteile für Investitionen. Nicht bei allen Punkten gibt es Einigkeit darüber, welche Fragen besonders eilig sind. So drängt die Union zum Beispiel auf weitere Maßnahmen gegen Migration. Bei den geplanten Veränderungen beim Bürgergeld hingegen dürfte es wohl noch länger dauern, bis sie kommen.
Die neue Bundesregierung hat Verschärfungen in der Migrationspolitik beschlossen. Der Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus wird für 2 Jahre ausgesetzt. Außerdem wird die Einbürgerung in Ausnahmefällen schon nach 3 Jahren abgeschafft. In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hat die Taten weitgehend gestanden. Unser Korrespondent für Frankreich, Kai Rienecker.
Das Gericht in der Bretagne sah es als erwiesen an, dass Joël Le Squanec als Chirurg 25 Jahre lang ungehemmt seinen perversen Neigungen in mehreren Provinzkrankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen konnte. Zumeist waren es noch Kinder, die er oft unter Narkose missbrauchte. Der Arzt hatte selbst akribisch über seine Opfer Buch geführt. Erst nach Jahrzehnten flog er auf, nachdem er sich im Garten an der Nachbarstochter verging.
Nach einem brutalen Geldtransporterüberfall im März hat die Berliner Polizei jetzt 4 junge Tatverdächtige festgenommen. Dazu wurde mit 130 Einsatzkräften eine Razzia in Neukölln und Lichtenberg durchgeführt. Die Männer sollen in der Marzahner Chaussee auf die gepanzerten Fahrerkabine des Geldtransporters geschossen und 2 Millionen Euro gestohlen haben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, weitere Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit am Berliner Müggelsee 17 und in Brandenburg an der Havel 19 Grad. Nachts lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig und meist trocken bei bis zu 20 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Betrügerische Händler gibt es im Internet reichlich. Viele Fake-Shops kassieren fürs vermeintliche Superschnäppchen, liefern aber sicherlich gar nichts. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat einen Fake-Shop-Finder ins Netz gestellt, der erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit, wie Wirtschaftsreporter Jörg Marksteiner berichtet.
Einerseits freut sich Verbraucherschützer Wolfgang Schulzinski, dass es den Verbraucherzentralen gelungen ist, schon so viele betrügerische Online-Shops zu finden.
Andererseits, diese hohe Zahl hat ihn dann doch selbst überrascht.
Tatsächlich sind es über 72.000 Fake-Shops, die wir da enttarnt haben.
Und das in nur knapp 2 Jahren. Im Moment werden jeden Monat 1.600 neue Fake-Shops identifiziert, die zwar gerne das Geld der Kunden nehmen, aber dann nichts liefern oder nur minderwertige Ware verschicken.
Fake-Shops, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem, kein Randphänomen für irgendwelche super Schnäppchenjäger.
Bislang beste Waffe der Verbraucherzentralen gegen diese Form der Online-Abzocke, das ist ihre Anwendung fakeshopfinder.de. Kunden können dort kostenlos einen automatisierten Schnellcheck starten, ob die Internetseite eines Shops in Ordnung ist. Wolfgang Schulzinski von der Verbraucherzentrale NRW, die den Fake-Shop-Finder ins Leben gerufen hat.
Dann kann man die Adresszeile, unter der diese Firma im Internet dann läuft, die kann man einfach kopieren. Da geht ein kleines Fenster auf unserer Seite. Dort gibt man diese URL ein, drückt auf Überprüfen und dann bekommt man das Ergebnis.
Dazu überprüft der Fake-Shop-Finder im Hintergrund und unterstützt von künstlicher Intelligenz, ob verdächtige Merkmale vorliegen. Zum Beispiel, wie lange die Seite schon existiert, in welchem Land der Server steht, ob der Shop schon mal woanders negativ aufgefallen ist und so weiter. Das Ergebnis bekommen die Nutzer dann als Ampel.
Rot bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fake-Shop. Gelb bedeutet, und das steht da natürlich auch noch erklärt, es gibt einige Anzeichen, weil zum Beispiel ist es ein ganz neuer Shop oder es gibt kein Impressum. Oder grün, das bedeutet, dieser Shop ist ein seriöser Shop.
2,9 Millionen Mal wurde die Anwendung im vergangenen Jahr genutzt. Doppelt so häufig wie ein Jahr zuvor. Zur Freude der Verbraucherschützer, denn für Laien wird es immer schwieriger, betrügerische Online-Shops zu erkennen. Tippfehler und schlechte Grammatik, das ist längst passé. Dazu kommt, betrogen wird nicht nur bei Mode und Elektronik, den am meisten verkauften Artikeln im Netz. Fake-Shops gibt es längst auch, etwa für Kaminholz, Heizöl oder Ferienwohnungen.
Gegen Betrüger im Netz, Jörg Marksteiner informierte. Mehr Luxus im Ferienflieger, das soll bei Eurowings die Geschäfte ankurbeln. Die Gesellschaft gehört wie Swiss, SunExpress, Austrian oder Brussels Airlines zur Lufthansa-Gruppe. Die fliegt insgesamt etwa 30% aller Verbindungen von und zum Berliner Hauptstadtflughafen BER, ist damit dort die Nummer 1. Nun startet also Eurowings den Markttest mit etwas mehr Komfort und hofft auf höhere Einnahmen. Unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel kennt die Pläne.
Eurowings-Flugzeuge für die Mittelstrecke Berlin-Dubai sollen eine aufgewertete Business Class mit komfortableren Sitzen erhalten. Es gibt stets auch einige Geschäftsreisende in diesen Maschinen. Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft solventer Passagiere aus unserer Region, wenn die Airline ihre Mittelstrecke ab etwa 4 Flugstunden bequemer macht? Eurowings-Chef Jens Bischoff begründet, weshalb Berlin-Brandenburg für die Markterprobung als Testmarkt besonders taugt.
Warum Berlin? Es gibt letztendlich keine andere Eurowings-Basis, die zuletzt so stark gewachsen ist wie die Hauptstadt. Und natürlich werden wir mit diesem Sitz auf dieser Teststrecke deutlich niedriger als bei den Wettbewerbern in der Langstrecke liegen, trotz natürlich des Aufpreises zur Eurowings Bisglas sieht.
Was das Komfort-Update kosten wird, ist noch offen. Es soll Geld bringen. Interessant ist allerdings, weshalb Eurowings die Zahlungsbereitschaft von Geschäftsreisenden ausgerechnet in unserer Region testet. Die Airline steht vor ihrer größten Flottenmodernisierung. 2027 werden die ersten neuen Boeing 737 MAX 8 in der Flotte erwartet. Eurowings trifft mit ihrer größten Investition in deutlich abgasärmere Mittelstreckenmaschinen auf ein schwieriges Marktumfeld.
Das Umfeld ist nicht gerade einfach aktuell. Die Standortkosten sind in Deutschland enorm hoch. Wir haben in Deutschland weiterhin ein Rezessionsumfeld und wir haben natürlich auch die politischen Spannungen bis hin zu Zollthemen, die natürlich auch aktuell die Presse überlagern. Und deswegen ist natürlich das alles andere als ein, ja, ich sag mal, Walk in the Park.
Kein Spaziergang also. Unsere Region ist Testmuster für einen rauen Markt. Insgesamt schaut Eurowings-Chef Jens Bischoff jedoch wieder zuversichtlich in die nähere Zukunft.
Wir peilen selbstverständlich das dritte Jahr in Folge mit sehr guten und ordentlichen Gewinnen an. Aber man sieht natürlich auch, dass natürlich erhebliche Beträge oder Teilbeträge des Ticketpreises schlichtweg in staatlich induzierte Kosten fließen. 30 Euro, die man one way aus Deutschland abfliegend, weil die alleine für Luftverkehrssteuer, für Flugsicherung und für die Sicherheitskontrolle am Flughafen schlichtweg draufgehen.
Luxussitze sollen dafür sorgen, dass sich die Flüge für Eurowings dennoch besser rechnen.
Eurowings testet etwas mehr Komfort im Ferienflieger, Johannes Frevel berichtete.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Patrick Wittenberg ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender des Stromversorgers EDIS in Fürstenwalde. Damit ist er für den größten Teil des Stromnetzes in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. In der Region boomen die erneuerbaren Energien. Deren Wachstum müsse mehr im Sinne des Netzes erfolgen, sagt der Manager, der zuvor unter anderem Wesernetz in Bremen leitete. RBB-Redakteur Andreas Oppermann hat mit Patrick Wittenberg gesprochen.
Herr Wittenberg, Sie sind Vorstandsvorsitzender der EDIS in Fürstenwalde, sind als Stromversorger für einen Großteil Brandenburgs verantwortlich und Mecklenburg-Vorpommerns und haben maßgeblich damit zu tun, all die erneuerbaren Energien, die hier in der Region produziert werden, auch an den Mann zu bringen. Was ist dabei das größte Problem?
Und wir haben sehr viele erneuerbare Energien, die an unser Netz angeschlossen sind. Derzeit rund 16 Gigawatt an installierter Leistung. Und wir haben einen Verbrauch in zur Spitzenzeiten von rund 2,3 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine deutliche Überspeisung. Wir produzieren also mehr Energie, als wir in unserer Region benötigen. Und dafür brauchen wir eine Menge Netzausbau. Wir haben unsere Investitionen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gefahren. Wir kommen vor 5 Jahren von Investitionsvolumina von rund 150 Millionen Euro. Im letzten Jahr haben wir 300 Millionen Euro in die Netze investiert. Und die Tendenz ist da deutlich steigend.
So, und jetzt will die neue Bundesregierung die Netzentgelte abschaffen oder stark reduzieren. Löst das bei Ihnen Panikattacken aus?
Nein, das tut es nicht. Und ich glaube, die Bundesregierung möchte auch die Netzentgelte nicht abschaffen. Aber es ist richtig, dass wir mit dem Blick nach vorne ein besseres Augenmerk auf die Kosteneffizienz der Energiewende setzen. Das haben wir in den letzten Jahren, dort hatten wir einen Rahmen, in dem das nicht ganz so der Fall war. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Anschubsprozess für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert, nämlich genau die 16 Gigawatt sind so zustande gekommen. Es ist jetzt aber klug und auch richtig, dort genau hinzuschauen, wie wir die Systemkosten der Energiewende gut im Griff behalten. Und was ich verstanden habe und was ich derzeit höre von der neuen Bundesregierung, möchte sie genau diesen Weg gehen.
Das heißt aber, wenn Netzentgelte reduziert würden, dass Sie weniger Einnahmen hätten. Sie sind ja de facto diejenigen, die mit diesem Geld das Netz zur Verfügung stellen, das benötigt wird. Wo müsste dann das Geld herkommen?
Ich glaube, klar ist, dass wir weiterhin deutliche Investitionen in die Infrastruktur Deutschlands benötigen werden. Das ist auch klug und das ist auch richtig. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie können wir den Netzausbaubedarf auf das notwendige Minimum reduzieren. Das heißt, wir haben einen Netzausbaubedarf, aber dieser muss bestmöglich gering gehalten werden. Was da zum Beispiel helfen würde, sind Allokationssignale für erneuerbare Energien. Das soll heißen, dass erneuerbare Energien gerade dort installiert werden, an denen Netzkapazität noch zur Verfügung ist, beziehungsweise der Netzausbau in einer sehr absehbaren Zeit dann auch wirklich erfolgen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass wir den Prozess des Ausbaus des Netzes maßgeblich beschleunigen. Wir haben hier sehr komplexe und langwierige Genehmigungsverfahren. Dort müssen wir ran, um möglichst zügig die Netzkapazität dann auch zur Verfügung stellen zu können.
Das heißt aber auch, dass man eigentlich vor allem da aktiv werden müsste, wo Sie es aktuell nicht sind, in Bayern, in Baden-Württemberg, in anderen Regionen, wo massiv Strom benötigt wird, wo diese 16 Gigawatt an erneuerbaren Energien auch tatsächlich ankommen. Können Sie da als Unternehmen einen Beitrag leisten oder liegt das komplett außerhalb Ihrer Verantwortung?
Ja, das heißt vor allem, dass Erneuerbare dort installiert werden, wo sie noch aufgenommen werden können. Ich hatte von den 16 Gigawatt heute gesprochen. Wir haben derzeit Anträge für weitere 220 Gigawatt an erneuerbaren Energien an unserem Netz auf dem Tisch liegen. Wir wissen, die werden nicht alle kommen. Da sind teilweise Doppel- und Dreifachzählungen dabei. Aber lassen Sie davon 10 oder 15% kommen, dann haben wir einen weiteren Wachstum bis hin zu 45 Gigawatt an unserem Netz. Und das ist volkswirtschaftlich effizient abbildbar. Dementsprechend gibt es auch in unserem Netzgebiet und auch in unseren Bundesländern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, durchaus Regionen, an denen noch Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, dort sollte es allokiert werden. Und natürlich, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut, muss man sich insgesamt Gedanken machen, ob insbesondere an den Stellen, an denen die Energie auch benötigt wird, dass dort weitere Anreize geschaffen werden.
Inzwischen wird auch sehr stark darüber gesprochen, dass die erneuerbaren Energien im System verkraftbar sein müssen. Das heißt ja, wenn man das weiterdenkt, dass man den Strom, den man produziert, vor allem auch erstmal irgendwo speichern können muss, um ihn dann abzurufen, wenn man ihn benötigt. Steigt die EDIS selber in das Energiespeichergeschäft ein?
Nein, die EDIS wird das nicht machen, aber Sie haben natürlich recht, dass wir uns zur Systemverträglichkeit einfach Gedanken machen müssen. Das heißt, Anlagen, die an unser Netz angeschlossen werden, müssen systemdienlich bzw. netzdienlich ausgerichtet sein. Und ein Punkt dabei sind ganz klar Speicher. Aber auch Speicher können aus einer Netzsicht sehr positiv wirken, wenn sie netzdienlich, systemdienlich eingesetzt werden. Sie können aber auch netzbelastend wirken, wenn sie rein marktwirtschaftlich eingesetzt werden. Und was wir momentan sehen, wir haben sehr viele Speicheranfragen, rund 40 Gigawatt an Speicheranfragen allein in unserem Versorgungsgebiet. Diese werden aber alle rein marktdienlich betrieben. Das heißt, es wird ein Arbitragehandel stattfinden. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Ich speichere ein bei sehr geringen Energiekosten, speichere aus bei sehr teuren Energiekosten. Damit verdient man Geld. Das ist aber nicht unbedingt netzdienlich.
Was würden Sie dann als die bessere Lösung ansehen, wenn es nicht nur rein betriebswirtschaftlich gedeckt werde? Wie würden dann die Investoren trotzdem auf ihre Gewinne kommen?
Naja, wir brauchen ein Modell, in dem die Netzdienlichkeit einen Wert hat. Soll heißen, wenn ich einen Speicher an eine gewisse Stelle ins Netz integriere, muss für den Speicherbetreiber es wirtschaftlich sein, diesen Speicher im Sinn des Netzes zu betreiben. Und damit muss er das Geld verdienen. Das haben wir heute nicht. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht, beziehungsweise nur im sehr geringen Umfang. Und dementsprechend ist der Rahmen noch nicht vorhanden. Und dementsprechend steigen Speicherbetreiber da auch nicht drauf ein.
Ist das etwas, was im Koalitionsvertrag steht?
Also vieles, was wir derzeit von der neuen Regierung sehen und was auch im Koalitionsvertrag steht, kann wirklich in eine gute Richtung gehen. Dort sind Themen wie Synchronisation von erneuerbaren Energien und Netzausbau verankert. Dort ist das Thema Netzdienlichkeit und Systemdienlichkeit von Anlagen verankert. Und unter diesen Überschriften, was anderes kann man in einem Koalitionsvertrag natürlich schlecht schreiben, aber unter diesen Überschriften lassen sich all diese Punkte eben auch subsumieren. Insofern ist die Hoffnung, dass es dort in die richtige Richtung geht.
Nun ist unter der alten Bundesregierung der erneuerbare Energieausbau massiv vorangetrieben worden, auch wegen der Gaskrise, wegen anderer externer Faktoren, die massiv gewirkt haben. Wie bewerten Sie das, was in den letzten 3, 3,5 Jahren passiert ist?
Zuallererst muss ich sagen, ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Wie anfangs schon gesagt, ist in den letzten Jahren sehr stark auf installierte Leistung incentiviert worden. Also je mehr Leistung ans Netz installiert wurde, desto besser. Und ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Ein anderes Schlagwort, das immer eine große Rolle spielt, ist die Digitalisierung. Die spielt auch im Netzausbau eine große Rolle. Was sind da die Maßnahmen, mit denen Sie dafür sorgen, dass das Netz stabiler ist?
Wir investieren massiv in unsere Netzinfrastruktur, sowohl in die konventionelle Technik, aber gerade auch in die digitale Technik. Und die digitale Technik insbesondere auf den niedrigen Spannungsebenen, also der Niederspannung, der Mittelspannung, in der Hochspannung sind wir schon sehr digital.
Niederspannung ist vor Ort in meiner Straße.
Die Niederspannung ist quasi so die 30er-Zone und die Mittelspannung, wenn man so möchte, die 50er-Zone, genau vor Ort bei Ihnen in der Straße. Und was machen wir dort? Wir setzen digitale Ortsstationen ein. Das ist der Übergang von der 30er-Zone auf die 50er-Zone, wenn man so möchte. Dort setzen wir Sensoren ein und auch Aktoren, dass wir von Ferne schalten können, um den Netzzustand in nahezu Realtime zu erfassen. Und das machen wir sehr intensiv. Wir haben eine gewisse Vorreiterrolle hier in Deutschland. Wir haben derzeit über 1700 Messpunkte in diesen Ortsnetzstationen. Wir treiben den Smart Meter Rollout voran. Wir haben ca. 7000 intelligente Zähler, die uns auch Zustandsdaten vom Netz geben. Und aus dieser großen Anzahl an Informationen ziehen wir Rückschlüsse für A, unsere Planung, aber B, auch für den Realbetrieb, um das Netz bestmöglich und effizient auslasten zu können.
Und das heißt dann, dass der private Photovoltaikanlagenbesitzer runterreguliert wird, wenn zu viel Sonne scheint?
Das kann perspektivisch passieren. Es gibt dort bestimmte Möglichkeiten, auch gesetzliche Möglichkeiten, sowohl für die Einspeisung, Sie haben die privaten PV-Anlagen angesprochen, als auch für die Abnahmeseite, für die Lastseite, zum Beispiel Wallboxen, dass der Netzbetreiber dort die Möglichkeit hat, in kritischen Netzsituationen, ganz wichtig, nur in kritischen Netzsituationen, Dimmen zu regulieren. Das heißt, es wird runtergeregelt auf ein Maß, dass das Netz stabil bleibt und dass wir die Versorgung so auch dauerhaft sicherstellen können, gewährleisten können.
Das Thema Netzsicherheit spielt eine große Rolle. Wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr den Anschlag auf dem Strommasten bei Tesla. Gibt immer wieder Diskussionen über die Resilienz, also die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, auch der elektrischen Infrastruktur, die ja immer wichtiger wird. Glauben Sie, dass Sie da gut aufgestellt sind?
Sie haben recht, das Thema Sicherheit spielt eine sehr große Rolle. Und sowohl die physische Sicherheit als auch die Cybersicherheit. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehe, aber das ist bei uns ein großes Thema und wir versuchen natürlich, unsere kritische Infrastruktur bestmöglich dort zu schützen.
Wenn wir so viel Strom zu viel haben in Brandenburg, heißt das, dass das ein idealer Ort ist, um neue Rechenzentren anzusiedeln, die wahnsinnig viel Strom benötigen oder andere Industrie auch hier in der Region anzusiedeln, weil die Energieversorgung jederzeit gewährleistet werden kann?
Genau, das ist die andere Seite der Medaille, dass man mehr aus Netzsicht gesprochen Last, also Verbrauch, dann eben auch in diese Region heranzieht. Sie müssen aber an der richtigen Stelle sein, also aus Netzsicht an der richtigen Stelle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie gesagt, wir versorgen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Im Speckgürtel von Berlin sehen wir gerade eine massive Anfrage auch nach neuen Last von neuen Bezugskunden. So viel, dass wir dort sehr gut immer auch hinschauen müssen, was das Netz eben dort noch hergibt. In anderen Regionen in unserem Versorgungsgebiet ist das noch nicht so. Also insofern, wenn man das etwas verteilen könnte, wäre das aus Netzsicht sehr positiv.
Also Sie wären für Rechenzentren in Eberswalde oder Fürstenwalde und nicht unbedingt im Speckgürtel?
Ja, Fürstenwalde ist schon noch fast Speckgürtel. Also wir haben aber durchaus Regionen, wenn man weiter in den Norden nach Brandenburg geht oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, die noch wesentlich ländlicher geprägt sind und in dem noch wesentlich mehr erneuerbaren Energien sind als der Speckgürtel, ich sag mal, in einem Radius von rund 100 Kilometer um Berlin herum.
Herr Wittenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Mit dem Vorstandsvorsitzenden der EDIS AG, Patrick Wittenberg, hat RBB-Redakteur Andreas Oppermann gesprochen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
8 Jahre lang hat Jörg-Peter Weigle das Brandenburgische Staatsorchester geleitet. Jetzt geht der Chefdirigent und künstlerische Leiter in den Ruhestand und das Orchester sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Ein aufwendiger Findungsprozess, den RBB-Kulturreporterin Eva Kirchner begleitet hat.
Schon vor gut 1,5 Jahren, Ende 2023, hat die Suche nach einem neuen Chefdirigenten bzw. Generalmusikdirektor für das Brandenburgische Staatsorchester begonnen. Mehr als 120 Bewerbungen aus aller Welt, unter anderem aus Indonesien, Russland, Italien, Griechenland und Deutschland, sind in Frankfurt eingegangen. Für Intendant Roland Ott ein sicheres Zeichen dafür, dass das Ensemble einen mehr als guten Ruf hat.
Durch diese Bewerbung, auch internationale Bewerbung, renommierte Bewerbung, jüngere Leute, also gestandene Kapellmeister, auch gemischt, Damen und Herren, also sind da wirklich sehr positiv angetan.
Doch nur 17 Bewerber haben es in die engere Auswahl geschafft und die mussten in den letzten Wochen und Monaten in Proben und in selbst arrangierten Konzerten nicht nur die Intendanz von sich überzeugen, sondern vor allem die 86 Musiker des renommierten Sinfonieorchesters. Und die haben hohe Erwartungen an ihre neue künstlerische Leitung, so Jungkun Quack, erster Konzertmeister.
Musikalische Kompetenz und Führungsstärke natürlich und das Fingerspitzengefühl für viele Entscheidungen, die musikalisch natürlich ausschlaggebend sind.
In einer mehr als vierstündigen Orchesterversammlung haben die Musiker darüber beraten, welche 5 Kandidaten in die letzte Auswahlrunde geschickt werden, so Roland Ott.
Wo sie also diese 17 Namen nochmal haben, nochmal durchgehen und dass sie dann wirklich auch in geheimer Abstimmung sagen, das ist, was das Orchester als Kandidatenliste uns vorlegt.
Stimmberechtigt sind dabei alle 86 Musiker. Für Stefan Große-Beumann, Solo-Kontrabass, ein wichtiger Teil des Auswahlprozesses.
Weil es bindet jeden einzelnen Musiker ein und verpflichtet auch jeden einzelnen Musiker sehr konsequent und bewusst diese Entscheidung zu fällen.
Am Ende dieser Versammlung hat sich das Orchester auf 5 Bewerber geeinigt. In einer Findungskommission, die heute zusammenkommt, muss nun die endgültige Entscheidung getroffen werden. Darin vertreten sind der Intendant, der Frankfurter Bürgermeister, Vertreter des Brandenburger Kulturministeriums und des Orchesters, so Roland Ott.
Wir haben in dieser Findungskommission ja schon Fragen gestellt, welche Vision haben Sie, was bringen Sie ein, wo wollen Sie das Orchester hinentwickeln? Und diese ganzen Dinge werden dann Kriterium sein, zu sagen, das ist unsere gemeinsame Nummer 1.
Deren Name jedoch noch nicht bekannt gegeben wird. Das soll erst passieren, wenn der Vertrag unterzeichnet ist. Vielleicht Anfang Juni, so die vorsichtige Schätzung des Intendanten. Und bis dahin müssen sich Musiker, aber auch das Publikum gedulden, das schon jetzt ganz eigene Wünsche an eine oder einen neuen Chefdirigenten hat.
Ja, eine Dirigentin wäre auch schön.
Ein verständlich lesbarer Dirigent fürs Orchester und auch mit Programmvorstellungen natürlich.
Leidenschaft natürlich.
Der auch fehlt. Frankfurt, sag ich mal, auch eine Meinung hat. Es müsste also eine Verbundenheit hergestellt werden.
Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt-Oder ist auf der Suche nach einem neuen Chefdirigenten bzw. einer Chefdirigentin. Dazu tagte heute im Frankfurter Rathaus eine Findungskommission. Eva Kirchner hat die Sitzung beobachtet. Morgen kommt Wes Andersons neuer Film Der phönizische Meisterstreich in die Kinos. Und dass es ein Film von Wes Anderson ist derart unverkennbar, dass er sogar selbst manchmal drüber lachen muss. Unser Kinoexperte Alexander Soyer hat den Regisseur zum Interview getroffen.
Er selbst ist die Fortsetzung. Das Ganze mal so scherzhaft ausgedrückt, das gefällt ihm eigentlich ganz gut und trifft es sogar ziemlich genau. Grob gesagt ist schließlich jeder Wes Anderson-Film die Fortsetzung seiner Ideen, seines Wesens und seines kreativen Ausdrucks. Immer wieder, jedes Mal von Neuem, erzählt er in Bildern, die wie verschnörkelte Miniaturwelten aussehen, durch die er dann kauzige Charaktere wie kleine Spielfiguren bewegt, während sie lakonische Dialoge von sich geben. Und selbst wenn er sich mal vornimmt, etwas anders zu machen, gibt er zu, irgendwie kommt dann am Ende doch immer wieder ein Wes Anderson-Film heraus.
And I do, Tony, and sometimes I think I want to have a, you know, sometimes I say I want this to be very free.
Manchmal möchte ich ja gerne, dass das alles etwas freier wirkt, aber dafür muss es trotzdem erstmal durch mich hindurch und dabei kommt dann eben heraus, dass es aussieht, als hätte ich es gemacht.
It tends to look like I did it.
Es ist wie die eigene Handschrift, sagt er, die man eben auch nur bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle hat. Und seine Handschrift als Regisseur, als filmischer Geschichtenerzähler, ist immer erkennbar und entwickelt fast so etwas wie ein Eigenleben. So wollte er mit seinem phönizischen Meisterstreich ursprünglich eine böse Glosse über den Kapitalismus machen, aber irgendwie wurde die Geschichte dann immer heiterer.
Yes, I think the movie started with the idea of being.
Ja, wir haben uns bei diesem Film sogar am Anfang etwas unerbittlich Düsteres vorgestellt. Das wurde es dann nicht. Aber das war das, worüber ich mit Roman Coppola bei unseren ersten Drehbuchideen immer wieder gesprochen habe. Wir fanden es gerade toll, einen ausgemachten, unverbesserlichen Ausbeuterkapitalisten im Zentrum zu haben. Nur wurde er durch die DNA des Films dann zu etwas anderem.
But in fact, somewhere in the DNA of the movie, that he wanted to become something else.
Zum einen wirkt er natürlich niedlicher und nicht wie ein Schurke, allein dadurch, wie Wes Anderson seine Figuren erzählt. Zum anderen wird dieser Korda durch den Kontakt zu seiner Tochter im Film zum besseren Menschen und letztlich sorgt natürlich Darsteller Benicio del Toro auf seine herrlich zerknautschte Art dafür, dass dieser Großkapitalist unwiderstehlich liebenswert wird.
We ritualize it a bit anyway, and definitely, I think for our guy.
Wir ritualisieren Kapitalismus ja sowieso. Und für unseren Helden, für Benicio del Toro als Korda, ist Kapitalismus eher ein großes Spiel. Irgendwie ist es das ja auch in der Realität. Manche sehen das ja wirklich als Spiel und sie gewinnen immer. Er gehört genau zu diesen Typen, aber meistens sind sie nicht so sympathisch wie er.
There is a type. Often not as likable as he is, yes.
Der Regisseur Wes Anderson im Gespräch mit unserem Kinoexperten Alexander Soyer. Der phönizische Meisterstreich ist ab morgen in den Kinos zu sehen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte, auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Ziesa und Wollin steht ein Fahrzeug auf der rechten Spur. Außerdem sind Leute auf der Fahrbahn. Staus auf dem Berliner Ring A10 im Westen Richtung Dreikafelland zwischen Dreieckwerder und Leest 1 Stunde plus. Im Süden in Richtung Frankfurt-Oder an mehreren Stellen zwischen Genshagen und Dreieck-Spreeau insgesamt 30 Minuten mehr. Die A11 ist nach einem Unfall zwischen Joachimsthal und Pfingstberg in Richtung Stettin gesperrt. Baustellenstau auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Duben aktuell plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin, auf der A100 haben wir noch dichten Verkehr ab Schmargendorf in Richtung Wedding. Auch in der Innenstadt gibt es noch ein paar Stau. Schwerpunkte sind das Schlesische Tor und die Elsenbrücke.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Berlin ist der Koalitionsausschuss von Union und SPD zum ersten Mal zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Vor allem dürfte es um Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung gehen, zum Beispiel Steuervorteile für Investitionen. Die Union drängt auf weitere Einschränkungen der Migration. Die geplanten Veränderungen beim Bürgergeld dürften wohl nicht mehr vor der Sommerpause kommen. In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Im Raum steht die Frage, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. In der Schweiz hat ein abgebrochener Gletscher Teile des Dorfes Blatten verschüttet. Das Ereignis war seit Tagen erwartet worden. Verletzt wurde niemand. Aus Genf, Katrin Hondel.
Auf Videos ist zu sehen, wie in einer enormen Staubwolke gigantische Schuttmassen ins Tal donnern. Ein großer Teil des Dorfs sei getroffen worden, mehrere Häuser wurden verschüttet, so der regionale Führungsstab. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten hatten wegen des drohenden Bergsturzes das Dorf schon vor 9 Tagen verlassen müssen und wurden in den Nachbarorten in Sicherheit gebracht.
Bei einer Razzia in Polen sind 5